Also, ich begrüße Sie. Ich habe vorige Woche zuerst einmal in Umrissen den Gedankengang beschrieben, der, wie man so sagt, zur Entdeckung der analytischen Geometrie geführt hat. Wenn man im Hintergrund die Ansätze sieht, die ich in der vorletzten Vorlesung gezeigt hatte, diese Maschinen zum Zeichnen höherer Kurven, dann ist die analytische Geometrie noch immer ein Sprung. Das ist dann schon noch eine zusätzliche Idee. Ich habe zwei Gedanken dabei hervorgehoben. Einmal die Idee des analytischen Verfahrens der antiken Mathematiker, das von Pappus von Alexandria zum ersten Mal so vollständig beschrieben worden ist, und zum anderen die Lösung des sogenannten Pappus-Problems. Die eigentliche Entdeckung kann man vielleicht auch so beschreiben, dass Descartes sich gedacht haben könnte, warum soll ich nicht das Pappus-Problem als die allgemeine Form meines geometrischen Ortsproblems überhaupt auffassen? Warum? Das wäre ein bisschen direkter. Dann habe ich, wenn ich es löse, ein Verfahren zur Lösung aller geometrischen Probleme. Also man sieht schon hier, das Verfahren zur Lösung aller geometrischen Probleme wird durch die Lösung dieses Problems gefunden. Worauf ich Sie dann besonders hingewiesen habe, in der Sache selbst. Und vielleicht sollten Sie sich das nochmal durchsehen, wenn Sie es aufgeschrieben haben oder hören oder anschauen auf den Bildern. Das ist der verschiedene Status von drei Arten von Strecken in dieser Zeichnung 1. Ich glaube, das ist sehr lehrreich, wenn man sich das durch den Kopf gehen lässt, was ich Ihnen da gesagt habe. Da gibt es drei verschiedene Arten von Strecken, auf jeweils verschiedene Weise gegeben. Die einen durch die Angabe der Gerade schon mitgegeben, das sind die in diesem kleinen Dreieckerl unterhalb der X-Achse, wenn man so sagen würde. Die zweiten sind die gesuchten Linien, von denen man zwar nicht die Streckenlänge, aber ihre Verhältnisse kennt. Und das dritte besonders interessante sind diese Linien, die sich, wie ich gesagt habe, nur akzidentell, nur nebenbei ergeben, die dadurch entstehen, dass man den Punkt fixiert hat, die aber dann in der Suche nach dem allgemeinen Ort genauso mitspielen wie die, die von Anfang an gegeben worden sind, genauso mit einbezogen werden. Und da war dieser, habe ich Sie darauf aufmerksam gemacht, dass da natürlich dann auch noch richtig gehende Hilfskonstruktionen in diese Kategorie gehören würden. Wenn man den Punkt hat, dann kann man auch einen Kreis einzeichnen, der, weiß ich, irgendwas, was einem eben einfällt. Man kann unmittelbar verstehen, wie da bei der Lösung dieses Problems auch der andere Einfluss des Pappus, nämlich die Idee der analytischen Methode, mitwirkt. Nicht? Der Punkt wird angenommen. Man nimmt den Punkt an. Man nimmt ihn als gegeben an und hat dadurch Mittel gewonnen zur Lösung des Problems. Zum Beispiel diese drei kleinen Strecken, die da zusätzlich entstehen. Mehr Gegebenheiten, um auf die allgemeine Form des Ortes zu schließen. Das Vermehrung der Objekte, mit denen gearbeitet werden kann. Wie dicht dieser Effekt zusammenhängt mit dem Motiv der Kreativität in der ursprünglicheren Gestalt, wo diese Maschinen, die alle auf dem Strahlensatz aufbauen, dann immer höher, also wo einfach aus einem Winkel dann immer höhere geometrische Objekte konstruiert werden können, aus einem beweglichen Winkel. Also wie dicht dieses Element der Kreativität, das in der Vermehrung der Entitäten in der analytischen Methode liegt, mit dem anderen Motiv der Kreativität zusammenhängt, das ist eine sehr, sehr interessante Frage. Für mich ein bisschen zu speziell, um da jetzt drauf eingehen zu können. Aber es ist klar, dass auch hier die analytische Methode einen Effekt der Kreativität hat. Und der Philosoph und Logiker Jaakko Hintikai, auf den ich letztes Mal hingewiesen habe, und da gebe ich dann auf die Seite, meine Homepage und auf die Moodle-Seite dann die Literaturangabe zu diesem Buch. Der ist eben der Meinung gewesen, dass man das als eine logische Beweismethode darstellen kann, die auch so was Ähnliches, eine Art Vorläufer-Idee bei Aristoteles schon hat, in dieser sogenannten Methode der Ekthesis. Das sind Verfahren, die Aristoteles selber verwendet hat, um zu beweisen, dass bestimmte von den Syllogismen gültig sind und andere nicht. Aber es ist, ob es selbst ist, das kein syllogistisches Verfahren. Das Wichtigere in der letzten Vorlesung aber war der Übergang von diesen Gedanken zu einer allgemeinen Problemlösungsmethode. Und da stand eben an erster Stelle, das erste ist die Verallgemeinerung des Begriffs Problem. Da möchte ich eine Warnung aussprechen, wenn Sie sich das selber überlegen, vor einem Missverständnis, nämlich in ihrer Gesamtform ist diese Überleitung von den geometrischen Problemen zu den Problemen im Allgemeinen nicht ein Schritt der Verallgemeinerung. Das ist sehr wichtig, es ist nicht ein Schritt der Verallgemeinerung, das habe ich ja voriges Mal, hoffe ich, auch schon positiv klar machen können, sondern der Übergang ist wieder von der Art der Lösung eines Problems, eines anderen speziellen Problems, nämlich des Problems der Erkenntnis. Nur dieser erste Teilschritt davon, der den Begriff Problem als solchen betrifft, den kann man als Verallgemeinerung bezeichnen. Also, was ist ein Problem im Allgemeinen im Unterschied zu einem geometrischen Ortsproblem? Und da ist mir wirklich wichtig, das ist nicht nur so eine Idee nebenher, die einem einfällt, wenn man das halt auch irgendwie mal gelesen hat oder kennt, da ist mir sehr wichtig der doppelte Bezug auf diese Formulierung von Ludwig Wittgenstein über was ein philosophisches Problem ist. Diese lakonische Formulierung, die allgemeine Form des philosophischen Problems ist, Doppelpunkt, ich kenne mich nicht aus. Man muss das sowohl eine sehr wichtige Übereinstimmung wie auch eine sehr wichtige Abweichung sehen. Die Übereinstimmung besteht darin, dass auch Wittgenstein das Problem ohne jede Referenz auf etwas von mir Unabhängiges beschreibt. Also der sagt was aus, das ist ein interessanter Satz, dieser Satz, ich kenne mich nicht aus, wenn man sagt, das ist die Form eines Problems. Das ist ganz was anderes, als wenn man sagt, oje, 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 da ist noch was im Busch. Das wäre das andere eben, genau, nicht? Sondern ich kenne mich nicht aus. Ich rede von nichts anderem als von mir selber, von einem Zustand von mir selber. Und das ist bei Descartes auch so. Das ist sehr wichtig. Das werden Sie heute noch mal sehen, wie wichtig das ist, dass von Anfang an wird da eine Weiche gestellt, von der man gar nicht, zuerst merkt man gar nicht, dass man auf einer anderen Strecke fährt als alle anderen. Aber die Abweichung besteht darin, dass er diesen Zustand des Sich-Nicht-Auskennens differenzierter beschreibt. Als Mischung von Erkennen und Nicht-Erkennen. Aber diese Mischung als Mischung ist auch genauso referenzlos wie der von Wittgenstein beschriebene Zustand. Und ich werde Ihnen eben, wie gesagt, hoffentlich heute noch einmal plausibel machen können, wie wichtig das ist. Also, wenn wir eine allgemeine Problemlösungsmethode anstreben, dann müssen wir zwingend als erstes das Problem der Erkenntnis lösen. Dieses Zwingende, diese Notwendigkeit ergibt sich aus seiner Auffassung vom Problem. Wenn ein Problem so ein gemischter kognitiver Zustand ist, dann ist das erste Problem, das man lösen muss, das, womit man sich beschäftigen muss, wenn man so eine Methode haben will, eben das Problem der Erkenntnis. Das ist nicht willkürlich und nicht indirekt oder so, sondern es ergibt sich quasi analytisch. Und es liegt auch auf der Hand, was in Bezug auf das Erkenntnisproblem der erste Schritt sein muss. Also wenn das klar ist, was dann der erste wirkliche Schritt ist, nämlich die Bestimmung der Angabe. Das war der Punkt, dass es klare und nicht relativierbare Fälle von Erkenntnis geben muss, wenn dieser Zugang sinnvoll sein soll. Dann muss es etwas geben. Und da habe ich Ihnen ja am Schluss, das kann ich jetzt und will ich jetzt nicht so wiederholen, aber denken Sie nochmal drüber nach oder hören Sie sich's noch einmal an, versucht wirklich eindringlich etwas klarzumachen, was nicht ganz einfach ist, ja? Weil man verstehen muss, dass das eben nicht heißt, dass das von allen möglichen Einwänden her abgedichtete Sicherheiten sein müssen, diese unbestreitbaren Fälle von Erkenntnis. Sie können meinetwegen an diesem Punkt, wo er sagt, also es muss dann solche Fälle geben, meinetwegen können Sie da gern sich sagen, dass da schon ein erstes kleines Element von Rationalismus liegt. Da liegt schon was drinnen, wenn man das Nachdenken über das Erkennen damit beginnt, dass man sagen muss, naja, egal wie banal sie sind, aber es muss sich einfach irgendwelche Sachen geben, wo man sagt, das ist Erkenntnis. Könnte man sagen, finde ich viel sympathischer, als wenn man sagt, Rationalismus ist, einer will alles aus Vernunft beweisen oder so. Es ist nicht falsch, aber es würde, wenn man es an dieser Stelle schon sagt und sagt, aha, hier haben wir schon Rationalismus, das möchte ich nicht. Ich sage, es wäre nicht falsch. Ich möchte es nicht jetzt an der Stelle sagen, mir würde es besser passen, wenn man dasselbe sagt, aber erst ein bisschen später, sozusagen im Rückblick, von Punkten aus, die noch irgendwie entscheidender sind. Also wichtig noch einmal, dass Sie sich auch merken, die Banalität der Beispiele. Die Beispiele können vollkommen banal sein. Es kommt nicht darauf an, dass sie in einer besonderen Weise gerechtfertigt werden. Im Gegenteil, es ist wichtig, dass das Fälle sind, die einem direkt und einfach zugänglich sind, die man leicht aufgreifen kann, zu denen man nicht erst so einen langen und mühsamen Weg gehen muss, wie zum Beispiel in den Meditationen zu dem Cogito. Ein langer und mühsamer Weg mit Schritten vor und zurück und so weiter, wo ja der Zweifel nicht nur gesteigert wird, sondern er wird ja zwischendurch auch immer wieder besänftigt, der Zweifel. Es gibt ja in diesem Weg von der ersten Meditation bis zu dem Cogito, da gibt es ja Punkte, wo man sagt, aha, oder mit ihm übereinstimmend sagen kann, na, das macht ja nichts. Zum Beispiel dieser wichtige Punkt, der oft übersehen wird, die Wahrnehmung kann uns täuschen. Aber das macht nichts, dass uns die Wahrnehmung täuscht. Das kann uns keinen, wie kann man das sagen, ansteckenden und alles ergreifenden Zweifel einflößen, weil ja die Wahrnehmung selbst es ist, mit deren Hilfe wir die Wahrnehmungstäuschungen wieder aufklären. Ja? Also, das ist ein sehr komplizierter Vorgang, da muss man so quasi jeden Satz ernst nehmen und als eine eigene Station in der Überlegung nehmen. Sowas ist hier überhaupt nicht verlangt. Hier geht es eigentlich mehr oder weniger um das Gegenteil, um etwas, worauf man zack, ganz einfach zugreifen kann. Gut, also Erkenntnis. Die Erkenntnistheorie, die Vorstellung von Erkenntnis in diesem Text, in diesem Regula Directionem Ingenii, Ende der 20er Jahre, ein Fragment und so weiter. Ich weise auch noch darauf hin, das Buch, das ich hier habe, das war lange Zeit die maßgebende deutsch-lateinische Ausgabe, vor allem verantwortet und mit einem auch interessanten Vorwort versehen von einem gewissen Lüder Gebe. Es gibt jetzt in meiner Verlag, in demselben Verlag, eine neuere Ausgabe, die ist unbedingt zu bevorzugen. Ja? Da sind auch noch andere Texte dabei. Ich habe nur die, weil da meine alten Zetteln noch drinnen sind, mitgenommen. Die neuere ist besser. Nur wenn man unbedingt wenn man Wert drauf legt, diese Einleitung in der alten von diesem Herrn Gebe, der auch noch ein Buch geschrieben hat über den frühen Descartes, habe jetzt vergessen, wie das heißt, das auch sehr interessant ist. Die wäre wert, dass man da noch einmal reinschaut. Also, das Erste, was man, wenn man sich mit diesem Text beschäftigt, sich überlegen wird, ist natürlich, was heißt dieser Ausdruck Ingenium. Die deutsche Übersetzung heißt Regeln zur Ausrichtung der Erkenntniskraft. Das ist von der Sache her eine sehr, sehr gute Übersetzung. Also von der Sache her ist es das, weil was er will, ist herausbringen, was ist eigentlich die Kapazität unserer Erkenntniskraft überhaupt und was muss man und kann man tun, um sie möglichst vollständig auszuschöpfen. Aber es geht etwas dabei unter. Nämlich was dabei untergeht, ist die traditionelle Bedeutung des Wortes Ingenium, und das hat er nicht. Das hat er nicht. Sozusagen per chance, zufällig, weil ihm nichts anderes eingefallen, weil er irgendwo reingegriffen hat, herausgeholt, das Wort. Ingenium ist ein Wort, das hat eine ganz entscheidende Bedeutung in der humanistisch-rhetorischen Tradition und bezeichnet, wie soll man sagen, das kreative Vermögen in der Rhetorik insgesamt. Das kreative Vermögen in der Rhetorik im Gegensatz zu sowas, wie wir sagen würden, Ratio oder der Dispositio und dergleichen. Ja, es ist mehr sozusagen die Erfindung. Es ist nicht nur, aber es ist in der Richtung von Erfindungskraft, ja? Ingenium. Und es ist ein Begriff, den die Humanisten verwendet haben gegen die Aristoteliker, gegen die Logiker, ja? Das Ingenium. Bei Descartes ist das aber nicht so, sondern bei Descartes wird das Wort Ingenium zwar aus dieser rhetorischen Tradition heraus aufgenommen, aber es wird verwendet als Dachbegriff über alle Fähigkeiten, also es umgreift auch die Ratio und die sozusagen abstrakteren und formaleren, aufs Formalere gerichteten intelligenten Kompetenzen. Das ist ein sehr wichtiger Punkt. Also zu diesem Punkt, zu dieser teilweisen Verwurzelung der kartesianischen Frühphilosophie im Humanismus und insbesondere zu dem Begriff Ingenium, oder der Herr Moser ein Buch geschrieben, das schreibe ich auch auf die Literaturliste. Descartes unterscheidet innerhalb des Ingenium vor allem zwei verschiedene Bereiche. Das, was er Intellectus nennt, und das ist das, wo ich Ihnen dann sagen möchte, das ist das, was man mit Ratio übersetzen kann. Intellectus, und das ist das Bekannte. Also da werden wir sehen, das ist die Angabe. Intellectus ist die Angabe und das weniger Bekannte. Und das kann man vorläufig, ja, das ist sehr wichtig, vorläufig mal bezeichnen mit Ausdrücken, die uns einfach aus der philosophischen Tradition überliefert worden sind und die, auf die wir nicht vertrauen dürfen. Ja, also in die wir kein Vertrauen haben dürfen. Aber bevor wir anfangen, selber was zu entwickeln, haben wir keine anderen Ausdrücke als die. Also auch wenn ich sagen will, es gibt keine Philosophie und Sie fragen mich, was ist es, was es nicht gibt, dann sage ich, na, das, was immer Philosophie geheißen hat und dieser Blödsinn ist und so weiter. Ja, wo nie irgendwelche, auch die gescheitesten Leute, und den gescheitesten Leuten sich zwei gefunden haben, die derselben Meinung gewesen wären, wie Descartes sagt da in dem Discours de la Méthode. Also, die werden benannt, diese anderen, als Fähigkeiten, das ist auch schon einmal ein Fehler, wie sich dann zeigen wird, und heißen Sensus, Memoria, Imaginatio. Die Sinne, das Gedächtnis und die Einbildungskraft. Also, auf der einen Seite der Intellectus und auf der anderen Seite diese drei Zusatzkompetenzen, Sinn, Gedächtnis und Einbildungskraft, machen zusammen das aus, was unter den Begriff Ingenium fällt. Ja? Und verhalten sich dort so zueinander, wie das Bekannte und das andere das weniger Bekannte. Aber darauf werden wir gleich eingehen. Also durch die Sinne zum Beispiel ist uns das gegeben, durch die Sinne wird uns das präsent, was wir gerade nicht wirklich erkennen. Die Sinne sind gut, ne? Durch die Sinne ist uns der Nebel, sind wir benebelt, ja, sozusagen, oder vernebelt. Aber da ist eben der Nebel. Ne? So ähnlich. Das Werk, er hat einen Plan gehabt, wie dieses Werk aufgebaut sein sollte, diese reguläre Direktion im Ingeni zur Lösung aller überhaupt lösbaren Probleme. Es hätte 3x12 Regeln enthalten sollen, also drei Gruppen von Regeln, 3x12. Er ist gerade mit Ach und Krach über die 12. hinaus gekommen im Skizzieren. Also mit Ach und Krach ein Drittel der Sache. Und die wären, also die hätten, diese Einteilung in drei Gruppen hätte einer Klassifikation entsprochen, einer Klassifikation von Problemen nach ihrer Komplexität. Und die hätten solche Titel gehabt, das kann ich nicht auswählen, das wäre zu kompliziert, was das im Einzelnen genau heißen soll. Die hätten den Namen, die Titel gehabt, einfache Propositionen. Die zweite Gruppe, die sogenannten vollkommen verstandenen Probleme, also kompliziertere, aber vollkommen verstandene Probleme. Und die dritte Gruppe, die unvollkommen verstandenen Probleme. Also was kann man für das Erkennen aus einer unvollkommen verstandenen Problematik noch immer herausziehen? Was kann man aus dem noch für einen Gewinn schlagen, was man nicht vollkommen verstanden hat? Das ist zum Beispiel eine sehr interessante und wichtige Frage für die Einschätzung dessen, was Empirismus für Descartes bedeutet. Aber das ist sehr, da kommt man dann, das wären Bereiche gewesen, in denen er vorgehabt hat, das hätte er erst präzisieren müssen, so auch eine Theorie der Wahrscheinlichkeit oder sowas Ähnliches zu entwickeln. Wahrscheinlich, ne, das Rechnen mit Wahrscheinlichkeit ist etwas, was in dem nicht ganz Verstandenes typischerweise eine Rolle spielt. Also da, wie gesagt, kann ich nicht darauf eingehen, was das im Einzelnen bedeutet, beziehungsweise konkreter gesagt gewesen wäre, diese zweite und dritte Zwölfergruppe. Also, das erste ist die Angabe. Und er sagt, das heißt, das ist der Intellektus. Ja? Und in dem Intellektus, im Bereich der einfachen Propositionen, da ist das Elementare, in diesem elementaren Bereich ist das Elementare sowas, wie wir voriges Mal angesprochen haben, diese eindeutigen Fälle von Erkenntnis. Ich lese Ihnen da jetzt immer wieder mal ein bisschen was kursorisch vor. Und das nennt er eben Intuition. Das nennt er Intuitionen. Also da kommt jetzt ein bisschen, ganz wenig Terminologie, aber ein bisschen Terminologie, die sehr ungewöhnlich ist für unsere Ohren. Intuition, das noch nicht, das ist noch akzeptabel. Aber die nächsten zwei technischen Begriffe, die er einführt, die verwenden wir ganz, also eigentlich anders als er. Da war dieses Beispiel. So kann jeder intuitiv mit dem Verstand sehen, dass er existiert, dass er denkt. Dass ein Dreieck von nur drei Linien, dass die Kugel von einer einzigen Oberfläche begrenzt ist und ähnliches. Weit mehr ist das sozusagen würdig, so eine Intuition genannt werden, als die meisten gewahr werden, weil sie es verschmähen, ihr Denken so leichten Sachen zuzuwenden. Ein Hauptfehler der Philosophen, dass sie glauben, sie müssen mit etwas Schwierigem beginnen, damit sie sich von den anderen unterscheiden, von den, wie Heidegger einmal sagt, gewöhnlichen Menschen. Furchtbar. So was, ja. Also, sich als Philosoph dadurch definiert zu wollen, dass man sagt, wir sind anders als die gewöhnlichen Menschen. Das ist aber nicht genug. Warum ist das nicht genug? Also das kann es nicht sein, was diese Angabe als solche ausmacht. Weil das würde noch keine Zeichnung ergeben, wenn man der Analogie nachgeht. Das würde noch keine Zeichnung ergeben. Das würde nur sagen, das wäre sowas wie, dass man sagt, in der Angabe kommt sowas vor und sowas vor und sowas vor. Aber das ist noch keine Angabe. diese verschiedenen Sowasse, die können dann so verkommen, dass die gerade den Kreis schneiden. So, aber wir haben ihm gegeben, sind drei, vier gerade oder so, und man muss dann sagen, wie die sind. Man muss sie aufzeichnen. Ja, verstehen Sie? Man muss sie aufzeichnen, damit man die Angabe hat. Und so muss es auch hier in diesem elementaren Bereich schon etwas geben, was eine Verknüpfung von solchen Intuitionen ist. Also es muss möglich sein, es gehört zum Intellektus, zur Grundausstattung sozusagen, zu der ersten Taschenlampe, die ich überhaupt habe, um etwas zu beleuchten, schon dazu das Vermögen, eine Beziehung oder ein Verhältnis zwischen zwei oder mehreren solchen Intuitionen mit derselben Sicherheit und Deutlichkeit, ja, handhaben zu können, wie diese Intuitionen selbst. Da sehen Sie eigentlich schon, wie viel es geläutet hat. Das ist schon genau die Art und Weise, wie ich Ihnen charakterisiert habe, wie bei dem Euklid und bei den Mathematikern vorhin überhaupt der Begriff Verhältnis ins Spiel kommt. Dass man was hat, was man als dasselbe, als sozusagen ein Objekt des Denkens festhalten kann, was aber von einer anderen Stufe ist als die ursprünglich gegebenen Objekte. Nämlich man kann sagen, das Verhältnis ist gleich. Nicht die Zahl 1 ist der Zahl 1 gleich und die Zahl 2 ist der Zahl 2 gleich, weil alles, was ein Zweier ist, ist dieselbe Zahl, sondern das Verhältnis von 2 zu 4 ist gleich dem Verhältnis von 12 zu 24. Ne? So. Er sagt selber, wenn sich jemand an diesem Gebrauch des Wortes Intuition stößt, na, warum wird sich jemand dran stoßen, sollten Sie eigentlich beantworten können. Also wenn er eine mündliche Prüfung, Zwischenprüfung jetzt machen würde, würde ich Sie fragen, warum glaubt er, dass das anstößig ist? Er glaubt das deswegen, weil es für ihn darauf ankommt, dass das ganz banale, naheliegende und alltägliche Sachen sind, während die Terminologie, die sich in der Philosophie entwickelt hat, ja die Intuition als die höchste Erkenntniskraft, ne? Darum sagt er hier, er schreibt ja für Leute, die in dieser Tradition erzogen worden sind, in dieser anderen Tradition, die könnten sich dran stoßen. Ein Terminus, den er seiner gängigen Bedeutung entfremden muss. So denke ich, so merke ich hier ganz allgemein an, dass ich überhaupt nicht daran denke, wie jedes Wort in jüngster Zeit in den Schulen gebraucht worden ist, weil es sehr misslich wäre, sich derselben Ausdrücke zu bedienen und etwas völlig anderes zu meinen, sondern ich beachte nur, was die einzelnen Worte im Lateinischen bedeuten. Ja, so das ist ganz typische, sozusagen traditionskritische Attitüde, ganz von Anfang an. Aber es wird die Gewissheit, er sagt, die Evidentia et Certitudo der Intuition nicht allein bloß für Aussagen, sondern auch für jedes beliebige folgende Denken erfordert. Und das ist jetzt eine sehr wichtige und interessante Stelle, dass Sie sehen können, was er unter folgendem Denken versteht und wie das in totalem Kontrast steht zu der aristotelischen Definition von dem, was eine logische Folge ist, was Folgerung bedeutet. Nämlich, gleich vorher gesagt, das bedeutet bei Descartes einfach nichts anderes, als Intuitionen miteinander verketten zu können. Egal, wie man das macht. Also Folgerung heißt einfach nur Folgen herstellen können, in dem Sinn, wie man den Begriff Folge in der Mathematik oder so verwendet. Einfach so, wie man sagt, Zahlenfolgen herstellen zu können. Denn wenn man diese Schlussfolgerung nimmt, 2 und 2 ergeben dasselbe wie 3 und 1, so muss man nicht nur intuitiv sehen, dass 2 und 2 4 ergeben und dass 3 und 3, dass 2 und 2 4 ergeben und dass 3 und 1 ebenfalls 4 ergeben, sondern darüber hinaus, dass aus diesen beiden Propositionen jene dritte, nämlich 2 und 2 ergeben dasselbe wie 3 und 1, dass diese dritte Proposition mit Notwendigkeit folgt. Es mag bedenklich sein, weshalb wir außer der Intuition noch eine andere Art der Erkenntnis anführen. Und dann sagt er, diese diese Fähigkeit, sozusagen die Verknüpfung selbst mit derselben Evidenz und Sicherheit nehmen zu können wie die einzelne Intuition, das nennt er Deduktion. Das ist auch, ne? Also das weicht jetzt echt ab. Das hat nichts zu tun mit dem, mit der Unterscheidung von allgemeineren und weniger allgemeinen Items, wie das bei Aristoteles ja notwendigerweise so ist, weil die aristotelischen deduktiven Schlüsse beruhen ja darauf, dass man sagt, dass man Allgemeinheitsverhältnisse hat, Begriffe von verschiedener Allgemeinheit, sondern hier kann das alles von derselben Art, Sorte, Typ sein. Das muss so geschehen, weil das meiste zuverlässig gewusst wird, obgleich es selbst nicht evident ist, wofern es nur aus wahren und erkannten Prinzipien durch eine zusammenhängende und nirgendwo unterbrochene Tätigkeit des Denkens, welches das Einzelne deutlich in der Intuition sieht, deduziert ist. Nicht anders, als wenn wir das letzte Glied einer langen Kette mit dem ersten zusammenhängend erkennen, obgleich unsere Augen nicht mit einem und demselben Blick auf alle Zwischenglieder, von denen jener Zusammenhang herrührt, achten. Wenn wir sie nur alle eins nach dem anderen durchgemustert haben. Also wir erkennen sicher den Zusammenhang in einer Kette, obwohl wir, wenn wir sozusagen uns also mit den Augen die Kette verfolgen und schauen, wir müssen ihn durchgegangen sein, das ist sehr wichtig. Wir müssen das durchgegangen, wir müssen ja festgestellt haben, dass wenn wir an dem einen Ende anziehen, dass sich das nicht von dem anderen löst. Wir müssen jedes gesehen. Aber wenn wir bei den letzten ankommen, wenn das eine lange Pipeline zum Beispiel ist, die über den Norden Europas führen soll, dann muss man schon an jeder einzelnen Stelle gesehen haben, dass die vernäht worden sind, die Röhren. Aber wenn man das bei der letzten überprüft, hat man die erste nicht mehr, im Blick. Ne? Das sagt der Descartes dann, da gibt es dann sehr interessante Stellen, wo man sagen kann, er stellt sich hypothetisch eigentlich so einem Einwand, wie es könnte aber inzwischen mit der ersten was passiert sein. Ne? Hier haben wir es meistens bei ihm mit Sachen zu tun, wo diese Gefahr nicht besteht, aber er sagt schon, dass es eine große Rolle spielt, dass man so eine Kette, wenn man eine sichere Zusammenfassung in einer quasi Intuition haben will, dass man die dann mehrmals durchlaufen muss und immer schneller durchlaufen muss, bis man es wirklich hundertprozentig sozusagen in jedem einzelnen Augenblick diese Gewissheit reproduzieren könnte. Das ist aber jetzt schon wirklich ein Vorgriff. Also, das meiste wird zuverlässig gewusst, obgleich es selbst nicht evident ist, wofern es nur aus wahren und erkannten Prinzipien durch eine zusammenhängende und nirgendwo unterbrochene Tätigkeit des Denkens. Das ist alles, worauf es ankommt. Man muss die Verknüpfungen hergestellt haben in einer zusammenhängenden Tätigkeit des Denkens. Das erinnert wieder an diesen einen Punkt bei den Maschinen, wo ich gesagt habe, es muss eine Bewegung sein, mit der diese Winkel verdreht werden gegeneinander und woraus dann alle diese Sub-Bewegungen von diesen Wagen und verschiedenen Punkten resultieren. Die ununterbrochene Tätigkeit des Denkens. Also das heißt Deduktion. Ne? Das nennt er Deduktion, das ist definitiv was anderes, als was man unter einem deduktiven Schluss bei Aristoteles oder in einer normierten Weise für unsere jetzige Tradition bei John Stuart Mill versteht. Jetzt lese ich Ihnen die fünfte von diesen Regeln vor. Das Buch ist so aufgebaut, dass diese Regeln, so ein kurzes Absatzerl, ich lese Ihnen jetzt die fünfte vor, das ist einer von den längsten Texten, die es da gibt. Und nach dem Text der Regel kommen immer ziemlich ausführliche Erläuterungen. Das ist manchmal eine Seite, manchmal sind es bis zu 10, 12 Seiten, die zu dieser einen Regel dann dazu gesagt werden. Also die fünfte Regel lautet, als Regel relativ lang, die ganze Methode besteht in der Ordnung und Disposition dessen, worauf man sein geistiges Auge richten muss, um irgendeine Wahrheit zu finden. Und zwar werden wir diese Regel genau befolgen, wenn wir verwickelte und dunkle Propositionen stufenweise auf einfachere zurückführen und sodann von der Intuition der Allereinfachsten, also wir müssen ein Verfahren finden, wie wir das reduzieren, das Verwickelte, bis wir beim Einfachen sind. Dort haben wir dann die Intuitionen, ne? Und so dann von der Intuition der Allereinfachsten zur Erkenntnis aller anderen über dieselben Stufen hinaufzusteigen versuchen. Also es ist wieder sowas mit einer Umkehrung. Ne? Also das Verwickelte auf das Einfache zurückführen und von dem Einfachen dann wieder zeigen, was der beste Weg ist in sicherer Deduktion, ne? In sicherer Deduktion, in sicherer Verkettung zu dem Komplizierten wieder zurück zu gelangen. Hierin, sagt, das ist aber jetzt ein Kommentar, das war die Regel, jetzt kommen, hierin ist die Summe aller menschlichen Anstrengungen enthalten. Und daher muss man sich, will man die Erkenntnis der Dinge in Angriff nehmen, ebenso an diese Regel halten wie an den Faden des Theseus, wenn man in das Labyrinth eindringen will. Da lese ich Ihnen jetzt auf der nächsten Seite die sechste Regel vor, die ist ein bisschen kürzer. Um die einfachsten von den verwickelten Sachverhalten zu unterscheiden und geordnet zu verfolgen, müssen wir in jeder Reihe von Dingen, in der wir eine Anzahl einzelner Wahrheiten aus anderen deduziert haben, wo wir schon verschiedene Einfache haben, also wo wir schon so eine minimale Reduktion, ne, vornehmen konnten, darauf Acht geben, was im höchsten Grad einfach ist, und wie davon alles Übrige mehr oder weniger gleich weit entfernt ist. Diese sechste Regel, das ist ein sehr, sehr interessanter und anspruchsvoller Text. In dem geht es um eine Erklärung des Begriffspaars absolut und relativ. Und diese Erklärung, der Witz in dieser Erklärung ist, dass er sagt, dass Relativität gerade hat. Ja, Relativität hat, und zwar gerade der Entfernung des Verwickelten vom Einfachen. Das ist sehr wichtig. Das ist auch, kann man sich auch an den Geometriebeispielen klar machen. Ne? Je mehr in der einen Maschine, wo da diese Waagerln sich bewegen, da können Sie auch sagen, je weiter das vierte Waagerl, das macht schon viel was Komplizierteres. Da ist es sozusagen zu sehen, was weiter entfernt hast. Ne? Es steht noch mehr an schon entwickelten, an schon reduzierten dazwischen. Ne? Das ist eine sehr, sehr interessante Regel, kann ich nicht wirklich kommentieren. Eines der zentralen Themen, um die es da geht, bei dieser Unterscheidung des Absoluten und des Relativen, ist der ganz, ganz wichtige Unterschied zwischen den Begriffen gerade und krumm. Und die ganz fundamentale, also eine der fundamentalen und unerschütterlichen Gewissheiten von Descartes selbst, woran er immer festhält, ist eben die Priorität des Geraden vor dem Krummen. Also es gibt kein Krummes, dessen Krümmung, dessen Spezifität man nicht erkennen würde oder nur erkennen könnte aus seinem besonderen Verhältnis zum Geraden. Auch wenn das Krumme zunächst auf eine andere Art von Krümmung zurückgeführt werden müsste, ja, in seiner Verwicklung, wenn es was sehr was Krummes ist, also was sehr was Abgeleitetes oder Relatives, dann stehen verschiedene Stufen dazwischen. Aber letztlich muss alles Krumme auf ein Gerades bezogen werden. Das ist ein sehr, 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 sehr interessanter Punkt, der seine Bedeutung weit über diese Theorie hinaus, in der Philosophie, in der Erkenntnistheorie, in der Wissenschaftsgeschichte, überhaupt im Denken hat, in der Ideengeschichte, in der europäischen Ideengeschichte ein zentraler Gedanke ist, dass das gerade immer Priorität ist und zuvor deswegen interessant, weil er ja auch bestritten werden kann. Ne? Also in der Physik bestritten werden kann, genauso in der Kunstgeschichte bestritten werden kann. Das ist sozusagen die Öffnung, der Begriff des Stils zum Beispiel. Ne? Also die Ursprünge in der Kunstgeschichte ist ja so, dass man ursprünglich die Idee hat, es gibt die Klassik und alles andere kann man unter einen und alles andere, was man an Stil identifizieren könnte, im Nachhinein identifizieren, fällt eigentlich unter das Abweichende. Also es gibt das das Klassische, das Gerade und es gibt alles das, was davon abweicht. Mit der Entdeckung so quasi, relativ spät eigentlich in der Kunstgeschichte, dass in diesem Abweichen fundamentale Unterschiede bestehen in der Art, wie die Sachen voneinander abweichen. Und dass sozusagen in dem Abweichenden Stile unterschieden werden können voneinander. Ja? Und dass das Barock was anderes ist als die Romanik. So quasi, obwohl beides unter den Begriff grotesk, skurril und abweichend gefallen wäre. Mit dieser Entdeckung geht einher die Idee, dass vielleicht auch das Klassische nur eine besondere Form des Abweichenden ist. Und damit kehrt sich die Sache um. Dann ist es eben nicht mehr so, wie Descartes geglaubt hat, sondern ist das gerade ein Sonderfall der Krümmung. Das ist sehr, sehr wichtig. Das spielt überall in unserem Denken eine große Rolle. Und insofern ist Descartes ein Punkt, an dem man sich orientieren muss, wenn man für die eine oder für die andere Seite, na sagen wir mal, nicht nur Sympathie empfindet, sondern sich darüber klar werden möchte, warum man für die eine oder andere Seite Sympathie erfindet. Also das ist eine sehr wichtige, dieses wie alles Übrige, mehr oder weniger weit entfernt ist, das Respektive gegenüber dem, wie sich das Respektive gegenüber dem Absoluten verhält. Was er da meint, ja, lese ich Ihnen jetzt zuerst einmal vor in einer späteren Fassung, wie es im Discours de la Méthode in dieser zweiten Partie beschrieben wird. In dieser zweiten Partie, ich nehme an, Sie werden das ja schon einmal jetzt gelesen haben, Sie müssen das ja lesen, wo diese vier Hauptregeln der Methode des sicheren Erkennens, diese vier Hauptregeln sind eine sehr, sehr grobe, extrem grobe Zusammenfassung von Ideen, die er da in den Regule schon gehabt hat, die er schon früher gehabt hat. Also diese Regeln, die erste, die ist für uns nicht so interessant, lese ich Ihnen trotzdem vor, besagt, niemals eine Sache als wahr anzuerkennen, von der ich nicht evidenterweise erkenne, dass sie wahr ist. Also das könnte man sagen, ist ein Rückgriff auf diese Bevorzugung der Intuition, ne? Also das muss ganz hundertprozentig sicher erkannt werden. Und Vorurteile sorgfältig zu vermeiden und über nichts zu urteilen, was sich meinem Denken nicht so klar und deutlich darstellt, dass ich keinen Anlass hätte, daran zu zweifeln. Das ist die erste Regel. Die zweite Regel ist, und jetzt, die ist interessant für uns, jedes Problem, das ich untersuchen würde, in so viele Teile zu teilen, wie es angeht und wie es nötig ist, um es leichter zu lösen. Jedes Problem zu zerlegen, also sozusagen in Teile zu legen, von denen man dann die respektive Entfernung zu dem einfachsten Teil, den man gefunden hat, feststellen kann. Jedes Problem so zu zerlegen in Teile, wie es nötig ist, um es leichter zu lösen. Dritte Regel, in der gehörigen Ordnung zu denken. Das heißt, mit den einfachsten und am leichtesten zu durchschauenden Dingen zu beginnen, um so nach und nach gleichsam über Stufen bis zur Erkenntnis der zusammengesetztesten aufzusteigen. Ja, selbst, das ist was, wo ich am Schluss heute hoffentlich noch dazu komme, Ihnen das zu erklären, ein wichtiger Zusatz, ja, selbst Dinge in Dinge, ja, selbst in solche Dinge Ordnung zu bringen, die natürlicherweise nicht aufeinander folgen. Eine Ordnung auch dort herzustellen, wo sie natürlicherweise nicht besteht. Sehr interessanter Punkt. Die letzte Regel, überall so vollständige Aufzählungen und so allgemeine Übersichten aufzustellen, dass ich versichert wäre, nichts zu vergessen. Das hat mit dem Punkt zu tun, den ich Ihnen vorher kurz angesprochen habe, gesagt, haben wir diese Verkettung einmal und haben wir beschlossen, das alles jetzt zusammenzufassen und zu sagen, das ist das Goldkettel, das ist nicht nur dieses eine Ding und das nächste Ding und das nächste, sondern das Ganze, das Goldkettel oder die Pipeline, immer wieder durchzugehen, bis man, ja, immer wieder durchzugehen, sodass es einem, wenn man die zusammenfassende Idee hat, ja, die zusammenfassende Vorstellung hat, sozusagen mit maximaler Leichtigkeit auch wieder zurückgegangen werden könnte auf die, auf einen Prozess des Durchlaufens der Einzelnen. Das ist etwas, für das hat einen eigenen Namen, diese Fähigkeit, das sage ich jetzt dann nicht mehr dazu, aber das spielt eine große Rolle. Und das ist die maximale Abweichung von unserem heutigen Sprachgebrauch, das nennt er Induktion. Induktion ist, aber man kann verstehen, man kann den Zusammenhang sehen, es ist ein Zusammenhang durch Gegensatz. Nicht? Normalerweise nennt man Induktion die Allgemeinheit, dass man eine Allgemeinheit findet für vieles Einzelne. Was er meint, ist aber nicht eine Allgemeinheit, sondern ist auch wieder eine Vorstellung, die zusammenfasst, die nicht allgemeiner ist als die anderen, sondern in der die sozusagen drinnen sind, in der die zusammengezogen sind, wirklich. Da war ich jetzt bei dem Discours de la Méthode. Er gibt ein Beispiel dazu. Und das ist jetzt auch wieder ein wichtiger Punkt. Wie geht das? Wie soll man sich das vorstellen? Das ist toll, das klingt ja super. Nicht? Also alle diese Sachen, die er da sagt, muss man ja zuerst einmal misstrauisch beäugen. Leibniz, der sich auf irgendeine Weise einmal ein Manuskript ergattert hat von diesem Text, das aber, glaube ich, inzwischen verloren gegangen ist, hat über Descartes frühe Vorstellungen von seiner universalen Methode einmal gesagt, das kann man, das ist nichts wert, das ist nicht mehr wert, als wenn man den Spruch hat, wenn man die besten Materialien hat und alles auf die beste Art und Weise macht, dann kommt auch das Beste heraus. Aber, und das war sowieso jeder. Aber er gibt ein Beispiel dafür, wie man sich das, man denkt sich, ja, das ist ja Wunsch, ne? Ja, vor was für Problemen stehe ich denn zum Beispiel, wenn ich, also weiß ich, so ein typisches Problem wäre, also wenn man zum Beispiel eine Mayonnaise macht, wenn man eine Mayonnaise herstellt mit der Hand und dann, und was dann da passieren kann, dass das eben nicht emulgiert. Und dann will man das Ganze wieder in seine Elemente zerlegen, hätte man gern das Ganze noch einmal, also das Öl und das Ei noch einmal auseinander getrennt, um sie, ja, das ist nicht verallgemeinerbar, nicht? Zu einer allgemeinen Problemlösungsmethode. Er gibt ein Beispiel, aber Sie müssen sehen, es ist ein Beispiel, aber man kann, was erklärt werden soll, nicht besser erklären als durch so ein Beispiel. Ja? Das ist Folgendes. Wenn man zum Beispiel um diese vier in kontinuierlicher Proportion stehenden Größen 3, 6, 12, 24 zu finden, zwei aufeinanderfolgende zugrunde legt, also wenn man diese Folge haben will, 3, 6, 12, 24, wenn man zwei aufeinanderfolgende zugrunde legt, nämlich 3 und 6 oder von mir aus 6 und 12 oder 12 und 24, um aus ihnen die übrigen zu finden, so ist das leicht. Und dann, sagt er, untersuchen wir die Proposition direkt. Weil man braucht nur das Weiterübertragen. Man macht immer dasselbe weiter. Man hat ein, zwei Stückchen und man hat das Verhältnis und dieses selbe Verhältnis nimmt man jetzt noch einmal und dann kriegt man das nächste. Das ist das, was er meint. Direkte Übertragung, direkte Untersuchung der Proposition. Wenn aber zwei zugrunde gelegt werden und dabei eine übersprungen ist, nämlich 3 und 12 oder 6 und 24, um daraus das Übrige zu finden, also wenn man die mittlere Proportionale finden muss, dann geht das so nicht. Dann steht man auf einmal da und weiß nicht mehr, was man machen soll. Da kann man das erste so gut können, tausendmal geübt haben, das ist ein Qualitätssprung. Man muss dann was anderes machen, ganz was anderes machen. Und dann wollen wir sagen, wird die Schwierigkeit indirekt erster Art untersucht. Ebenso, wenn zwei Außenglieder, 3 und 24, zugrunde gelegt werden, um aus ihnen die Zwischenglieder 6 und 12 zu suchen. Also wenn man zwei mittlere Proportionale sucht. Also, und er schlägt ein Verfahren vor. Ja? Also er zeigt, dass es in diesem Fall, in diesem Beispielsfall ein Verfahren gibt. Und er schließt daraus, dass man aus der Existenz eines Verfahrens in diesem Beispielfall auch auf die Existenz eines Verfahrens in anderen Fällen, in generelleren Fällen, wo man es nicht nur mit Zahlen zu tun hat, schließen kann. Also zum Beispiel, also das Verfahren besteht darin, dass man, wenn man zum Beispiel drei mittlere Proportionale sucht, also drei mittlere Proportionale zwischen 3 und 48 zum Beispiel sucht, ja, dass man dann, egal wie viele, also dass man sozusagen einmal ermittelt den Faktor, den relevanten Faktor, also 16 in dem Fall, ne? 16 mal 3 ist 48, und dann aus dem die Wurzel zieht, die angibt, wie viele Zwischenglieder man braucht, wie oft man mit dem entsprechenden Faktor multiplizieren muss. Also man braucht viermal. Ne? Man muss haben A zu B, wie B zu C, wie C zu D, wie D zu E. Also muss man die vierte Wurzel ziehen, das ist 2, und dann hat man 3 mal 2, also zu 6 ist das Erste, was man hat. Dann 6 mal 2 zu 12, 12 mal 2 zu 24 und 24, da hat man viermal den Faktor 2, den hat man gewonnen dadurch, dass man die vierte Wurzel aus 16 gezogen hat. Ja? So ist die Idee bei ihm. Und so auf diese Art und Weise wird was auf diesen Zweier, nicht? Und dann von diesem Zweier auf die anderen, auf 6, 12, 24, das ist die Art von Zurückführung. Das ist das, was man sich vorstellen muss, wenn man dieses Präzept in dem Discours de la Méthode liest. Jedes Problem zurückzuführen auf so kleine und dann in der Ordnung von den einfachsten, 3 und 2, ja, ausgehend, nicht? Und dann immer wieder der 2er, dann erhalten wir den 6er und so können wir das Ganze wieder in der Reihe durchlaufen, vom einfachsten zum kompliziertesten, von 3 bis 48. Ist nicht schwer zu verstehen. Der Punkt, der mit dem Beispiel gemacht ist, dass die Kernfähigkeit unseres Intellekts, also was sozusagen diese Angabe ist, was Intellektus ist, wenn es, wie Descartes sagt, nur mit sich selbst zu tun hat, dass die Kernfähigkeit unseres Intellekts so zu charakterisieren ist. Was bedeutet das? Es bedeutet, das Zentrum von dem, was Intellekt ist, oder letztlich dann auch das Zentrum von dem, was das Ingenium und unsere Erkenntnisfähigkeit überhaupt ausmacht, ist genau das, was die Ratio im Sinne des Proportionendenkens ausmacht. Obwohl er selber den Begriff Ratio nicht verwendet. Ja? Das ist ganz fundamental. Das ist sozusagen in meiner Vorlesung natürlich jetzt irgendwie der entscheidende Punkt. Ne? Weil das sagt, dass in dem Neubeginn sozusagen einer neuen und viel entschiedeneren Auffassung von Erkenntnis als zentrales Problem der Philosophie steht wieder genau das am Anfang, was bei Plato schon sozusagen diskutiert worden ist oder wovon sich das, was er dann als Dialektik oder Vernunft-Einsicht verstanden hat, abgrenzen muss. Genau dasselbe, das Denken in Verhältnissen. Ratio ist das Denken in Verhältnissen. Der erste, meines Erachtens, entscheidende Punkt, wenn man wirklich verstehen will, wie das, was man Rationalismus nennt, entsprungen ist, wie das begonnen hat, eben genau an dem, nicht in Anknüpfung an eine Tradition der Erkenntnisphilosophie, sondern in der Wiederaufnahme eines viel weiter zurückliegenden Punktes, in der Wiederaufnahme des Verhältnisses des Denken zum Verhältnisdenken. Nicht? Das Verhältnis des Denkens zum Denken in Denkens überhaupt, zum Denken in Verhältnissen. Eine sehr wichtige von diesen ersten Regeln ist die Regel 8. In mehreren Hinsichten ist die sehr wichtig. Ich suche sie gerade. Wenn in der Reihe der Sachverhalte, die gesucht werden sollen, etwas vorkommt, was unser Verstand mittels Intuition nicht zufriedenstellend durchschauen kann. Also wenn wir irgendwo auf harten Grund stoßen, wenn es was Unauflösliches gibt. Nicht? Also wenn es irgendwas gibt, was genau der Anwendung dieser, dieser Regel des Zerlegens in kleinste sagen, widersteht hartnäckig. Wenn das vorkommt, so muss man dort Halt machen und darf das, was sonst noch folgt, nicht mehr prüfen, sondern muss sich überflüssiger Arbeit enthalten. Das heißt, es ist ganz, ganz wichtig festzustellen, wo die Grenzen von dem liegen. Und die muss man einhalten. Man darf nicht mehr zu denken oder zu verstehen versuchen, als man in der Rückführung auf solche Einheiten und solche Verkettungen von Einheiten erkennen kann. Was auf Intuition, heißt das natürlich, mittels der beschriebenen Zerlegungsverfahren zurückführbar oder nicht zurückführbar ist. Wie kommt man zu solchen Grenzen? Nichts Nützlicheres gibt es da zu untersuchen, als was die menschliche Erkenntnis sei, wie weit sie sich erstrecke. Und dann sagt er, daher fassen wir eben, jetzt ist es ein kleiner Exkurs, das ist auch in seinem Text ein kleiner Exkurs. Also diese Grenzen feststellen zu können, daher fassen wir eben dieses jetzt in einer einzigen Frage zusammen, von der wir glauben, dass sie als erste vermittels der bereits dargelegten Regeln zu untersuchen ist. Dies muss jeder von denen, die auch nur ein wenig die Wahrheit lieben, einmal im Leben tun. Da doch in der Untersuchung dieser Frage die wahren Instrumente des Wissens und die ganze Methode enthalten sind. Nichts aber scheint mir ungereimter, als über die Geheimnisse der Natur, den Einfluss des Himmels auf die Welt, hier unten die Voraussage der Zukunft und Ähnliches, wie es viele tun, kühn zu streiten und sich dennoch nicht einmal je danach gefragt zu haben, ob die menschliche Vernunft zureicht, das zu finden. Da hat man dieses Motiv, man muss sich einmal im Leben die Frage gestellt haben, ernsthaft gestellt haben, was denn eigentlich die Erkenntniskraft sei und was die Grenzen der Erkenntniskraft sind. Weil man dann, wenn man dort, wo sie nicht mehr zureicht, weiterdenkt, auf jeden Fall in die Irre geht. Das ist ein sehr wichtiger Punkt. Natürlich auch in der modernen Philosophie spielt dieser Gedanke noch eine große Rolle. Und Sie wissen ja, dass dieses Motiv, dieses einmal im Leben, Semel in Vita, so quasi so ein tragendes Motiv in der Einleitung, in der Eröffnung der Meditationen dann auch noch geblieben ist. Und ich möchte gern jetzt sozusagen eine kleine Fußnote, einen kleinen Exkurs machen zu dieser Frage. Das erscheint ja auch schon in einer gewissen Weise als ein rationalistisches Motiv. Das könnte man, wenn man den Ausdruck Rationalismus unbedacht allgemein verwendet, sagen, das ist ein rationalistisches Motiv, diese Hoffnung, dass wenn man sich einmal im Leben auf diese Frage konzentriert, selber konzentriert, sich diese Frage stellt, man aus dieser einmaligen Überprüfung so quasi was gewinnen kann, was einem dann im Weiteren als Grundlage dient. Ne? Also der Gegensatz wäre, Man kann sich ja vorstellen, dass jemand einen Ratschlag gibt, der genau das Gegenteil sagt. Nicht? Nur ja, nie, sozusagen, tut in dich selbst, bleib immer offen, nimm alles neu auf und so. Nicht? Und was ich da sagen möchte, ist, ich möchte einen Punkt machen, sag was zu einem bestimmten Begriff. Wenn man charakterisieren will, was in unserem normalen Sinn Rationalismus bei Descartes heißt, dann ist es noch immer viel besser, als den Gegensatz nicht Empirismus zu nehmen, was bei ihm Rationalismus steht in keinem Gegensatz zu einer vernünftigen Auffassung von Empirismus, aber es steht in einem fundamentalen Gegensatz oder in einer fundamentalen Spannung zu dem, was Vorurteil heißt. Das ist ein, und das ist auch was, wenn Sie den Discours de la Méthode lesen, in der zweiten Partie, dann sagt er da was sehr Wichtiges. Ein entscheidendes Faktum, wenn wir verstehen wollen, was Wissenschaft ist, was Erkenntnis ist, was Wahrheit ist, was wir da anstreben können, ein entscheidendes Faktum, das man da in Betracht ziehen muss, wenn wir uns diese Fragen stellen, ist das ganz einfache Faktum, dass wir alle Kinder waren, bevor wir erwachsen geworden sind. Das spielt eine ganz große Rolle. Bevor wir erwachsen wurden, waren wir alle Kinder. Bei Kindern ist der Intellekt noch nicht ganz ausgebildet, aber Kinder haben genauso mächtige Bedürfnisse und Wünsche wie Erwachsene. Appetites, sozusagen, wie man da auf. Daher ist die Situation eines Kindes, eines Heranwachsenden, auf eine relativ lange Zeit von zwei Faktoren determiniert. Eben von diesen Wünschen auf der einen Seite und von den Einflüssen, Ratschlägen, Lehren, Vorschriften und so weiter der Erwachsenen auf der anderen Seite. Und diese beiden Kräfte widersprechen sich oft und legen uns als Kindern letztlich nicht immer die beste Entscheidung nahe. Also auch Kinder müssen sich ja immer schon entscheiden zwischen irgendwas, was lieber wollen und nicht lieber wollen, haben aber noch keinen Intellekt, der ihnen erlaubt, die Anforderungen, die an diese Entscheidung gestellt oder die mit dieser Entscheidung gestellt sind, wirklich zu durchschauen. Sie können noch nicht kritisieren, was ihnen die Erwachsenen an Vorschlägen machen. Und sie können auch selber nicht darüber reflektieren, wie sich eine bestimmte emotionale Lage, in der sie gerade sind, verändern wird. Also sie haben keine Voraussicht und so weiter. Aber sie müssen genauso wichtige Entscheidungen treffen wie Erwachsene. Das heißt, solange wir Kinder sind, müssen wir immer Entscheidungen treffen auf einer extrem unsicheren und unverlässlichen Evidenz Intelligenzbasis, auf einer in extrem undurchschauten Situationen Entscheidungen treffen, die genauso schwerwiegend sind wie die von Erwachsenen. Daher sind wir an dem Entwicklungspunkt, wo unsere intellektuellen Kräfte dann tatsächlich voll entfaltet sind, eigentlich schon mit Notwendigkeit durch Vorurteile geprägt. Also es gibt sozusagen eine Grundvoraussetzung, eine anthropologische Grundvoraussetzung bei Descartes. Man ist auf jeden Fall durch Vorurteile geprägt, weil man viel früher urteilen muss, als man über die intellektuellen Fähigkeiten verfügt. Das Kind muss schon urteilen, muss schon Entscheidungen treffen, bevor es noch über die Fähigkeiten verfügt, sich die Situation klar zu machen und die Folgen seiner Entscheidungen. Daher ist man auf jeden Fall voller Vorurteile. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Vorteile sind nicht was, wo man sagen kann, Sie sind ja ein vorteilsbeladener Mensch oder so, ich habe keine Vorteile oder so. Ne? Also insofern, als wir alle Kinder waren, bevor wir Erwachsene wurden, hat jeder von uns, haben wir alle Vorteile. Und man kann höchstens sagen, Sie haben wahrscheinlich noch nie, Semel in Vita, das eine Mal in Ihrem Leben wirklich darüber nachgedacht, wie Sie sich von Ihren Vorurteilen befreien können. Aber das ist sozusagen, und das ist sozusagen der eigentliche Gegner bei Descartes. Und da liegt der Motiv des Rationalismus, dass man sich zutrauen muss. Man muss sich zutrauen können, zu dem, was man an Vorurteilen hat, sozusagen intellektuell Stellung nehmen zu können. Wenn man die Absicht hat, seinen Intellekt zu einem Maximum von Effektivität auszubilden, dann muss der erste Schritt eine Art radikaler Bereinigung dieser Situation sein. In den Meditationen ist es das Motiv, dass man wirklich alles, vor allem das, was einem am sichersten vorkommt, in Frage stellen muss, bis man auf eine wirklich transparente, unbezweifelbare Klarheit kommt. Und dieser universale Fixpunkt ist eben das Ich denke. Und in der frühen Philosophie ist das nicht so, dass es so einen universalen Fixpunkt gibt, aber die Idee ist da auch schon vollkommen da, die ist eben in der Form da, der Bevorzugung des Intuitiven. Man muss sozusagen darüber klar werden, immer klar werden, was das Einfachste, Unumstößlichste ist, was man erkennen kann. Also in beiden Fällen, die effiziente Erkenntnis setzt immer ein Stadium der Kritik der Vorurteile voraus. Und in Übereinstimmung damit beginnt ja die Selbstdarstellung des Descartes in der ersten Partie des Discours de la Méthode, wo er über sich selber eine Geschichte erzählt, nicht damit, dass er einen Kindheitstraum referiert oder sowas ähnliches, sondern beginnt mit der Feststellung, dass er schon als Kind sehr viel und sehr fleißig gelernt hat, Vorurteile aufgebaut natürlich, aber im Grund erst er selbst wurde mit der Einsicht, dass das, was er da gelernt hat, nichts als Vorurteile waren. Das ist sozusagen der springende Punkt. Das muss man sehr ernst nehmen. Das ist nicht nur so ein Scherzel, damit er so seine Leser sich geneigt macht oder was, und so sagen, sie könnten auch und so, sondern das ist eine philosophische Aussage, die da drinnen steht. Also was sagt diese Regel 8 inhaltlich? Die nimmt in einer gewissen Weise genau dieses Kreativitätsmotiv auf. Diese Methode, die er da beschreibt, ähnelt, sagt er, denjenigen Techniken, die keine Unterstützung durch andere bedürfen, sondern selbst an die Hand geben, wie man ihre Instrumente herstellen muss. Das ist genau dieser Gedanke, wo ich gesagt habe, man hat diese einfachen mathematischen Instrumente, die Zirkel und Lineal, und daraus stellt man die Objekte her, die man dann als Instrumente verwenden kann. Diejenigen Techniken, die selbst an die Hand geben, wie man ihre Instrumente herstellen muss. Also, die Schmiedekunst, wenn man die betreiben wollte und keinerlei Instrumente zur Verfügung hätte, so ist man am Anfang gezwungen, einen harten Stein oder ein Stück Roheisen als Amboss, einen Felsbock als Hammer zu nehmen und Hölzer zu Zangen zurechtzumachen und so weiter und so weiter. Aber was man damit herstellt, sind nicht gleich irgendwelche Gebrauchsgegenstände, sondern was man zuerst herstellt, sind die besseren Instrumente, sodass man dann die hölzernen Zangen wieder los werden kann. Nicht? Also Schmidt, ich glaube, das ist leicht verständlich. Was sind diese Instrumente, die wir, wenn es um die Erkenntnis geht, was sind diese Werkzeuge, die wir uns verfertigen müssen auf der Basis dessen, was wir schon haben? Also wir haben jetzt was, und was ist das, was wir als erstes herstellen müssen? Wir müssen aus dem Material, das uns sonst noch zur Verfügung steht, das Maximum machen. Was steht uns sonst noch zur Verfügung? Das, was uns etwas präsent sein lässt, ohne dass wir es durchschauen und wirklich erkennen. Und was sind das für Kompetenzen, die da drinnen stecken? Der naheliegendste Fall ist eben das Wahrnehmen, das Sehen. Das Wahrnehmen, das Sehen ist etwas, was uns das präsent macht, was wir dann auch wirklich vollständig erkennen wollen. Wir sehen etwas, aber wir erkennen nicht, was es ist. Das ist genau das, was von uns noch nicht durchschaut ist, diese Kompetenz, das Gesuchte. Und wenn wir darüber zu reden beginnen, das habe ich jetzt heute schon einmal gesagt, dann müssen wir eine Unterscheidung mit höchster Disziplin berücksichtigen, nämlich die, wie schon vorher gesagt, zwischen einer vorläufigen Sprache, die Differenz zwischen einer vorläufigen Sprache, die für uns letztlich keine Verbindlichkeit hat, sondern mit der wir eine Vorverständigung herstellen, und derjenigen Sprache, die wir dann bei der tatsächlichen Untersuchung verwenden und in der wir dann auch die Lösung des Problems ausdrücken werden. Und zwar bemerken wir in uns, sagt er dann in dieser achten Regel, dass allein der Verstand des Wissens fähig ist, also nur solum intellectum scientiae esse capacem, aber dass er von drei anderen Fähigkeiten unterstützt oder behindert wird, und die unterstützt, je nachdem, ob die zielführend eingesetzt werden, und das sind eben die Sinne, Gedächtnis und Einbildungskraft. Wir müssen die jetzt sozusagen, die müssten wir jetzt zurückführen können. Die sind aber was anderes als der Intellekt selbst. Die sind Erkenntnisfähigkeiten, gehören zum Ingenium, sind aber nicht der Intellekt. Also wie sollen wir da vorgehen? Wir müssen sie letztlich aufzählbar machen, das heißt in bestimmte Beziehung setzen können zu dem, was der Intellekt ist, zu dem Einfachsten, zu dem Dreier und dem Zweier. Der Dreier ist als Anfang dieser Reihe, die zu 48 führt, als erstes gegeben. Dann haben wir da zurückzulegen und haben das nächste Einfache, den Faktor 2, gefunden, mit dem immer multipliziert wird. Und so kommen wir dann zu dem, sowas müssen wir da jetzt mit dem machen. Wie macht man das? Wir sind ja nicht mehr in dieser Situation. Wir sind eben nicht mehr in dieser Situation, sondern wir haben da was man nicht, was über diesen Kernbereich hinausgeht. Verstehen Sie? Jetzt sind wir echt an dem Punkt, wo man, wenn man der analytischen Methode folgt, sagt, wir müssten jetzt annehmen. Wie nimmt man an? Wie nimmt man in der Situation an? Ja? Also, und ich habe es jetzt schon darauf hingewiesen, dass welche Rolle der Begriff des Zeigens spielt. Und ich glaube, das habe ich deswegen gemacht, weil ich glaube, dass an dieser Stelle das Entscheidende ist. Wir müssen jetzt ein Zeichen ein. Wir führen willkürlich ein Zeichen ein für das, was wir nicht kennen. Und weil wir auch nicht wissen, wie sich die unterscheiden voneinander, die Sinne, die Einbildungskraft und das Gedächtnis, was uns übrigens ja auch die traditionellen Gedächtnistheorien die ganze Zeit sagen, dass nicht erklären können, was das Gedächtnis ist, ohne zu erklären, was die Sinne sind und so weiter und was die Imagination ist. Und müssen wir auch diese Unterscheidung tilgen. Also wir müssen für das Ganze, was uns da unbekannt ist, sozusagen ein Zeichen haben. Ne? Und das ist jetzt sozusagen ein wirklich entscheidender Punkt für Descartes und für auch die ganze Rezeption der kartesischen Philosophie, diese Idee, obwohl er die dann in einer gewissen Weise wieder aufgibt, aber die bleibt sozusagen wirksam. Auch wenn sie, also ist einmal gemacht und zeitigt Folgen sozusagen, auch wenn er es zurückgeht. Was soll sein Zeichen sein, in dem alles drinnen steckt, sozusagen, das für alles steht, was wir in unserer eigenen Erkenntnisfähigkeit noch nicht erkannt haben? Was soll das sein? Was wäre das Analogon dazu in der Geometrie? Es wäre sozusagen die Kurve aller Kurven, ne? Die Kurve, in der alle anderen Kurven drinnen sind. Und für Descartes an dieser Stelle ist es das Zeichen als Zeichen. Es ist aber wichtig, dass man sich klar macht, es wird willkürlich gesetzt, dieses Zeichen. Also seine Entscheidung ist, dieses Zeichen für alles das in unserer Erkenntniskapazität, was nicht Intellekt ist, heißt Körper. Der Körper. Der Körper ist das Zeichen für alles das. Wir müssen uns das als den Körper vorstellen. Und zwar den Körper ganz im Allgemeinen gesprochen, sozusagen das Ausgedehnte überhaupt. Es gibt nur den Körper in dem Stadium des Problems, gibt es den Intellektus oder wo wir sagen würden, heute Ratio als Kernkompetenz und den Körper. Der Körper ist im Begriff von allem dem, was geometrisch analysiert werden kann, natürlich. Ne? Der Körper als die Ausdehnung schlechthin, Corpus generale der Sumptum, das, was später, hier nicht, definitiv nicht, aber was später heißen wird, die ausgedehnte Substanz. Ne? Aber hier heißt das nicht die ausgedehnte Substanz, sondern hier ist es einfach ein Zeichen. Als Zeichen, als Vertretung. Also das noch bessere Wort als Zeichen ist einfach Modell. Wir brauchen ein Modell und wir brauchen sozusagen ein generalisiertes Modell. Und das ist der Körper. Wir stellen uns die Gesamtheit von dem, was Sinne, Einbildungskraft und Gedächtnis sind und können, als Körper vor. Und stellen uns vor, wie die Interaktion, was wir wollen ja das zurückführen können auf die kleinen Einheiten, die der Verstand unterscheidet und die Propositionen des Verstands. Wir müssen uns eine Interaktion zwischen dem Körper und dem Intellekt dann vorstellen können. Also ich lese jetzt eine kleine Stelle vor, die sagt, wie das... Also er verwendet nicht das Wort Modell, aber er spricht über das, was diesen Modellcharakter aussagt. Und eine der wichtigsten Sachen, die er dazu sagt, ist das, so kurz wie möglich zu erklären, wie es für meine Form am zweckmäßigsten ist, sich alles, was zum Erkennen in uns ist, vorzustellen. Wie ist es am zweckmäßigsten, sich das alles auf einmal vorzustellen, was zum Erkennen in uns ist? Und da kommt das mit dem Körper, aber da sagt er den Ansatz, der wirklich ganz, ganz unglaublich wichtig ist. Sie sollen gar nicht glauben, wenn sie nicht mögen, dass sich die Sache so verhält. Ja, das ist nicht notwendig, es ist nur ein Modell. Man muss es nicht glauben. Aber es gibt keine wirkliche Alternative dazu, dass man es sich so vorstellt, wie einen Körper. Und dann hat er eben das ist sozusagen der zweite Punkt, wo das Mathematische oder die Mathematik bei Descartes eine Rolle zu spielen beginnt. Weil was heißt das denn in Wirklichkeit? In Wirklichkeit heißt es nichts anderes als das. Jedes Problem das einen gewissen Grad von Komplexität überschreitet. Und die Schwelle liegt da sehr niedrig, weil diese Proportionenlehre, das ist ja was ganz Primitives und Einfaches. Es wird ja sofort viel schwieriger. Wir haben es ja immer mit was zu tun, was wir nicht durchschauen. Die interessanten Probleme beginnen erst jenseits. Das ist ihm ja klar gewesen, das ist sehr wichtig. Die interessanten Probleme, alle Probleme, die nur in diesem Bereich liegen von Intellektus und Proportionenlehre, sind ja mehr oder weniger trivial. Das ist ja völlig uninteressant. Das Interessante fängt erst jenseits an. Und hier mit dieser Idee, den Körper als Generalmodell für alles zu haben, was wir uns vorstellen, wie wir uns den Einfluss der Sinne auf unser Denken vorstellen wollen und so weiter, dass das alles als körperlich sozusagen in der Sprache der Geometrie darstellbar sein muss, das ist ja das ist die Sache, die man normalerweise als das große kartesianische Vorurteil ja bezeichnet, ne? Also den kartesianischen Wahnsinn, dass er glaubt hat, man kann alles geometrisieren, ne? Wo von der Physik angefangen bis zur Physiologie, ne? Bis zu seiner Auffassung, dass der Blutkreislauf als ein selbstregulierendes System funktioniert und das Herz keine Pumpe ist. Das ist ja falsch, nicht? Aber erklärt sich alles von daher. Man muss alles aus solchen geometrischen Beziehungen erklären können. Nicht, weil er wirklich glaubt hat, dass alles Geometrie ist. Sie müssen es nicht glauben, sagt er, dass es sich tatsächlich so verhält. Aber weil man es nur so vorstellen kann. Können Sie dem? Können Sie den Witz von der Sache verstehen? Sie müssen an das denken, was ganz am Anfang steht. Was ist ein Problem? Es hat die Form, ich kenne mich nicht aus. Ich habe es nur mit mir selber zu tun. Es geht nur um meinen eigenen gemischten Zustand und innerhalb dieses gemischten Zustandes die Grenze zu verschieben zwischen dem, was... Also man könnte auch mit einem psychologischen Ausdruck sagen, es ist eine Form des Narzissmus. Ne? Sozusagen epistemologischer Narzissmus ist das. Ne? Wenn ich brauche nur für mich selber die Grenze verschieben zwischen dem, was mir klar ist und dem, was ich nicht durchschaue. Das macht dieses Modell. Die wichtige Frage ist natürlich jetzt die, also es gibt noch zwei wichtige Punkte hier. Na, in 4 Minuten kann man auch noch was unterbringen. Also, wie ist die Interaktion? Nicht, also, wir müssen ja jetzt, wir haben dieses Modell und wir haben, da sage ich dann gleich noch was dazu, wie er sich das eigentlich vorstellt, wie das funktioniert. Aber das Entscheidende ist ja, wie interagiert der Körper mit dem Intellekt? Wir haben ja jetzt da dieses Modell, den Körper. Also wir sollten alles in Gleichungen darstellen können. Ne? Die analytische Geometrie sollte letztlich das Mittel sein, um uns zu erklären, durch welche Schleuse alles durch muss, letztlich, was dann erkennen ist. Es ist in einer gewissen Weise, und das hat man immer schon bemerkt natürlich, das ist eine Rechtfertigung auf allerhöchster und allgemeiner Ebene der Ideen von Galilei. Aber es ist sozusagen aus der anderen Richtung gedacht. Ne? Es ist aus der anderen Richtung gedacht. Es tut aus einer ganz anderen Richtung rechtfertigen, dass Galilei sagt, man muss alle Naturgesetze in Gleichungen darstellen können, die Raumzeitparameter haben. Im Grunde ist das die Rechtfertigung. Aber ohne dass das Interesse von den Naturvorgängern ausginge, sondern es geht davon, es sagt so quasi, es ist nicht die Rechtfertigung, so kann ich mir das erklären, dass er Recht hat, sondern es kann gar nicht anders sein, als dass er Recht hat. Also den Galilei müsste man auf die Welt kommen lassen, wenn er noch nicht vorher da gewesen wäre, sagt diese Theorie. Wie interagieren die? Dazu braucht man, wie interagiert der Intellekt, der dann letztlich urteilt und alles auf Einfachstes zurückbringt, mit diesem Ding. Da hat er diese Vorstellung, dass da braucht er ein zusätzliches theoretisches Mittel. Und dieses zusätzliche theoretische Mittel ist das Begriffspaar von Aktivität und Passivität. Der Körper kann von dem Intellekt was aufnehmen und der Intellekt kann vom Körper was aufnehmen. Und es sind verschiedene Szenarien, in denen der eine aktiv und der andere passiv ist und umgekehrt. Und das große Bild, aber man kann nicht sagen Bild, er hat das buchstäblich gemeint. Das Grundszenario sind Lese- und Schreibbeziehungen. Also der Intellekt liest und schreibt. Der Intellekt schreibt was ein und liest was aus dem Körper. Er spricht auch da schon lang vor den Meditationen von dem Einritzen von irgendeiner Figur in ein Wachs und so. Und das kann dort behalten werden oder gelöscht werden oder was. Und je nachdem, wie die Beziehung gerade ist, die Funktionalität, die jeweilige Funktion, also wer aktiv ist und wer, das rekonstruiert die Unterscheidungen zwischen den verschiedenen Kompetenzen. Wenn der Intellekt passiv ist und der Körper aktiv ist, ganz simpel, dann handelt es sich um die Beziehung, die sonst hypostasiert worden ist zu einem eigenen Vermögen, nämlich die Sinne, die sinnliche Wahrnehmung. Und Einbildungskraft, kann beides sein oder verschiedenes sein, aber zum Beispiel eben auch das Einzeichnen, wenn der Intellekt aktiv ist und in dem Körper etwas einzeichnet, zum Beispiel eine Hilfskonstruktion oder sowas Ähnliches, ne? Eine intellektuelle Hilfskonstruktion zeichnet und die dann mit anderen Sachen, die dort schon sind, in Zusammenhang bringt und dann wieder was herausliest und so weiter. Ja? Das tut natürlich jetzt, das ist dann sehr verführerisch diese Idee des Universal Problem Solver wirklich mit der Idee von Turing, mit dieser Maschine, die da einzelne Zeichen aufschreibt, tilgt und wo sich ein Band immer weiter bewegt. Man kann es aber auch in Verbindung bringen mit der späteren Vorstellung von Descartes, wie die Zirbeldrüse da eigentlich funktioniert, als dieses Generalsteuerorgan für den Körper, weil das ist auch so, da gibt es also einen Stift oder sowas Stiftartiges, was in die Nervenbahn hineinhängt und da fließen Spiritus Animalis fließen da durch und da wird es unterbrochen und das sind die Informationen, das physiologische System regeln. Das funktioniert auch so ähnlich. Das ist sozusagen die Grundidee, die er hat. Das wirkliche Problem, das sich dann ergibt und das der Grund dafür ist, dass dieses Projekt aufgegeben worden ist, ist eigentlich sehr einfach zu fassen. Wenn das so ist, dann ist es für uns prinzipiell nicht entscheidbar, ob jetzt die Einbindungskraft, die Sinne, die Wahrnehmung, das alles, was wir da als den Körper denken, also dieser Modellkörper, ja, ob der jetzt wirklich was ist, was von dem Intellekt unterschieden ist, also ob diese große Unterscheidung, wir haben gesagt, die eine große Unterscheidung, der Intellekt und das ganze andere. Und in dem ganzen anderen unterscheidet die Tradition zwischen Sinnen, Gedächtnis und Einbildungskraft. Und er selber sagt, na, diese Unterscheidung wird getilgt. Das stellen wir uns als den Körper schlechthin vor. Das ist die große Unterscheidung. Ob wirklich das, was da ist, das körperliche Modell, ob das jetzt wirklich als was Verschiedenes vom Intellekt von uns gedacht wird oder ob das nicht etwas ist, was in der Art eines ganz generellen und noch nicht ausgerotteten Vorurteils eine immer vorhandene Trübung innerhalb unseres Intellekts selber ist. Das lässt sich nicht entscheiden. Man kann das auch so übersetzen, dass man sagt, es ist unentscheidbar, ob es so etwas wie einen Körper gibt. Und zwar ist es genau deswegen nicht entscheidbar, weil uns alles, was auch nicht Körper wäre, wie ein Körper vorkommt. Das ist das Blue-Box-Phänomen beim Fernsehen, wo man nichts Blaues anziehen darf in der Blue-Box, weil dann ein Loch ist, weil der ganze Hintergrund blau ist. Die Frage, ob es einen Körper wirklich gibt, ob es überhaupt irgendwas wirklich gibt, ist vollkommen unentscheidbar. Einer der interessantesten Texte, die da so vor ein paar Jahrzehnten schon geschrieben worden sind, über den frühen Descartes von dem jetzt noch lebenden und sowieso sehr, sehr angesehenen Philosophen Jean-Luc Marion, trägt den Titel L'Ontologie Grise de Descartes, die graue Ontologie, also die verborgene Ontologie, in der wirklich klipp und klar herausarbeitet, was meines Erachtens ganz richtig ist, dass den Descartes überhaupt nichts weniger interessiert hat als Wahrheit. Ja, tun wir, wenn er die eine Stelle vorgelesen, ob sie wirklich daran glauben, ist nicht so wichtig. Es lässt sich einfach nicht entscheiden, es gibt keine Referenz. Es geht immer nur um diese Verschiebung in meinem eigenen gemischten Zustand. Und der Psychologe würde sagen, ja, man manövriert sich dann halt selber in einen Zustand, wo einem alles klar ist. Aber vielleicht kann man das auch durch Einnahme von, wie sagt man, der psychedelischen Drogen oder sowas, aber es ist in so einem Zustand. Es gibt auch tatsächlich Äußerungen von Descartes. Es gibt einen Brief an seinen Freund Mersenne, wo er sagt, ich habe jetzt einige wissenschaftliche Entdeckungen gemacht, die sind unglaublich, und wenn ich da drauf komme und wenn ich da so jetzt und spazieren gehe unter den Leuten, dann glaube ich träume. Und die Einsicht, dass das so ist, dass er nicht entscheiden kann, ob da sozusagen in ihm selber ein unausräumbares Vorurteil steckt oder ob dem, was er da als Modell denkt, wirklich was entspricht, das hat ihn zu der Einsicht gebracht, dass er etwas Neues, ganz was anderes anfangen muss. Nämlich, er muss beweisen, dass der Körper wirklich vom Intellekt, vom Geist verschieden ist. Und das ist das ultimative Beweisziel der Meditationen. Das hat er so kurz nach 1630 ist ihm das klar geworden, dass man versuchen muss zu beweisen, das muss man extra beweisen, das kann man mit der Methode nicht. Das muss auf eine andere Art, muss bewiesen werden, dass der Körper vom Geist wirklich verschieden ist und nicht nur dauernd sozusagen uns als dieses Modell für alles, in dem alles als Körper erscheint und dem wir daher den wirklichen Körper nicht erkennen können, ne? Oder die Wirklichkeit des Körpers nicht erkennen können. Es muss auf eine andere Weise gemacht werden. Das ist der große Einschnitt in seiner eigenen intellektuellen Entwicklung. Der spiegelt sich schon in Discours de la Méthode natürlich, weil da hat er schon diese Ideen gehabt, die dann in den Meditationen publiziert werden. Und das ist ein ganz großer, entscheidender Entwicklungspunkt in der Geschichte von dem, was man Rationalismus nennt. Weil jetzt wird auf einmal was bewiesen. Jetzt muss auf einmal plötzlich muss was bewiesen werden. Und das ist ein Bruch mit dem, was er. Bisher muss ja nur geforscht werden. Wir sagen ja nur das Neue. Und jetzt hat er sich in ein Eck manövriert, so quasi mit diesem Projekt, wo er draufgekommen ist. Wenn das nicht dauernd der totale Selbstbetrug, Selbsttäuschung sein muss, dann muss er etwas beweisen. Und zwar muss er beweisen, dass der Körper vom Geist real verschieden ist. Und diese ganzen anderen Beweise in den Meditationen, vor allem die Beweise über das Dasein Gottes oder so, sind ja meines Erachtens, obwohl das erst in der französischen Ausgabe dann so im Titel steht, sind eigentlich nur Schritte dorthin, dass das bewiesen wird. Na gut.